Ja, freue mich, dass wir weitergehen können in unserer Reise durch die Frage, warum wir tun, was wir tun, der dritte Teil. Und ich weiß nicht ganz genau, ob ihr Leute kennt, die immer so hippeln oder die irgendwie immer ständig in Bewegung sind und immer, ja, selbst wenn sie eigentlich auf dem Stuhl sitzen, dann irgendwie wackelt dann immer so ein Bein so oder so. Ich guck gerade mal eben. Ja, sehe jetzt gerade keinen zufällig, zuckt ein kleines Bein. Also ich kenne da so einige und manchmal sind es auch nicht die Beine oder die Füße, sondern die Hände. Dann sitzt man am Tisch und ständig knubbelt und fummelt man irgendwie mit was rum und legt was dahin oder dies oder jenes. Und immer in Bewegung und immer, juckt es einen irgendwie. Und so jemand, der nicht still sitzen kann, der sich immer bewegen muss, aber nicht hippeln und wackeln und sich auf und zu setzen und hin und her tüdeln, aber auch jemand, der nicht einfach nur da gesessen hat und gesagt hat, es ist gut, dass es einen Glauben gibt, es ist gut, dass es einen Gott gibt und nun haben wir's. Das war Paulus. Der hat nämlich auch so einen inneren Antrieb gehabt, nicht zum Hippeln, aber zum Predigen und zum Jesus bezeugen und dazu Leute einzuladen, auch an Jesus zu glauben, auch Jesus nachzufolgen. Es war ein innerer Antrieb, eine innere, ständige in Bewegung, wie soll ich das ausdrücken, ein ständiges in Bewegung sein innerlich, dass er so stark einmal an einer Stelle ausgedrückt hat, in 1. Korinther 9, dass er es als einen inneren Zwang beschrieben hat. Oh, sagt jeder, Mensch, Zwang, das wollen wir ja nicht. Richtig, wollen wir auch nicht. Aber es ist gemeint als ein so starker innerer Antrieb, wir haben Antriebe, die sind manchmal sehr mächtig, kennt jeder von uns. Kann auch Gedanken oder Gefühle sein. Aber so ein mächtiger innerer Antrieb war es bei Paulus, Jesus zu verkünden und andere Menschen dazu einzuladen, auch Jesus nachzufolgen. Er hat gesagt, 1. Korinther 9, Vers 16, ich lese das in der Luther-Übersetzung, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Jetzt lese ich nochmal die Einheitsübersetzung zum Vergleich. Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Das bringt uns zu unserem dritten Grundauftrag als Gemeinde. Wir wollen Menschen zu Jesus Christus führen. Da steckt dieser Auftrag schon drin. Wir wollen sie zu geistlich reifen Mitarbeitern ausbilden und Gott in Gemeinschaft ehren. Und wir haben die beiden Aufträge angeschaut. Gott lieben, Gott verehren, Gott anbeten. Und der zweite Auftrag, Gemeinschaft. Wir wollen alles fördern, was Menschen dazu bringt, in Verbindung miteinander zu treten. Wir wollen Gemeinschaften, Freundschaft fördern in dieser Gemeinde. Und deswegen planen wir auch dementsprechend unser Gemeindejahr. Und das dritte heute ist jetzt, der Begriff ist komisch und ist altmodisch. Man nennt es Evangelisation. Das ist ein Fachwort aus dem Griechischen, kommt in der Bibel auch mehrfach vor und bedeutet, dass eben diese Einladung weitergegeben wird, an andere Menschen auch Jesus nachzufolgen. Und da war Paulus also so derartig angetrieben davon, dass er es also tatsächlich gesagt hat, er hat mit den Korinthern in einem Briefverkehr gestanden, hat den also dann tatsächlich zurückgeschrieben und gesagt, weil Leute haben behauptet, er macht das, um Geld zu verdienen oder um irgendwie berühmt zu werden, hat er gesagt, nee, ist alles Quatsch, nicht um berühmt zu werden, nicht um Geld zu verdienen, es geht gar nicht anders. Wegen einer inneren Triebkraft, die in mir steckt. Solange es noch so ist, dass es reichlich Menschen gibt, die noch nicht Jesus nachfolgen, brennt es in mir. Solange es noch so ist, dass Gott sein Reich hier noch am Bauen ist, es ist ja noch nicht vollendet, es ist ja noch nicht fertig, sein großes Projekt, dass er seine neue Welt aufbaut, seine gerechte, gute, befreiende Herrschaft aufbaut. Damit ist er ja immer noch beschäftigt. Solange das Projekt noch nicht fertig ist, gibt es dieses Brennen in mir und wackel ich ständig mit den Füßen. Anderer Vers, auch wieder zum Thema Füße, oder besser gesagt zum Thema Schuhe. Epheser 6 hängt genauso mit diesem inneren Antrieb zusammen, dass wir die Begeisterung, andere einzuladen, auch Jesus nachfolgen, dass wir die geradezu anziehen wie Schuhe. Epheser 6, Vers 15, da geht es um geistliche Wahrheiten, mit denen wir uns wappnen sollen, wie so eine Waffenrüstung. Und da steht, und zieht an als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden einzustehen. Also die Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden weiterzutragen, zu verkünden. Und das Lustige am christlichen Glauben ist, dass das nicht einmal hier drin steht und dass wir jetzt nicht eine schöne Geschichte von Paulus hören, sondern das ist sozusagen einprogrammiert in den christlichen Glauben, dass jede Generation dazu aufgefordert ist, diese Wahrheit neu zu durchkauen, sich neu zu überlegen, wenn ich jetzt sage, ich möchte andere Menschen dazu einladen, auch Jesus nachzufolgen, was bedeutet das denn? Was meine ich denn damit? Was meine ich denn mit Evangelium überhaupt? Was bedeutet denn Evangelium für mich? Was bedeutet, was könnte Evangelium bedeuten für meinen Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen? Was könnte denn Evangelium für sie bedeuten? Und das Lustige ist, das steht hier nicht einmal fest so drin, dass wir es genau so mit den Worten sagen müssen, wie es hier steht, sondern wir müssen uns das selber neu überlegen und selber neu übersetzen in unsere Kultur. Und das hat Paulus auch gemacht. Er hat das Prinzip angewandt, er ist den Juden ein Juden geworden, den Heiden ein Heiden und hat sich dementsprechend sozusagen genau in die Kultur, ist er nicht nur, er hat sich nicht verkleidet, auch nicht geschauspielert, er ist richtig regelrecht einer von ihnen geworden. Er ist den Juden ein Jude geworden, den Heiden ein Heide. Nur um Menschen dazu zu bewegen, auch Jesus nachzufolgen. Und unsere Aufgabe ist es genauso, das für uns neu durchzukauen. Das heißt, wir sind herausgefordert, aufgerufen dazu, zu überlegen, was sind in unserer Kultur, was ist die Sprache, die verstanden wird? Was ist die Denkweise, die gedacht wird? Was ist unsere Kultur? Was sind die wunden Punkte, die wir berühren, wenn wir Menschen einladen dazu? So wie die Israeliten das Manna jeden Tag frisch neu sammeln mussten und sollten und nicht das ein für alle Mal hatten, sind wir eben auch gefordert, dazu reifer zu werden. Und nicht nur als Pastor ich, nicht nur Missionare, die wir in Peru unterstützen oder in Südafrika, sondern jeder von uns ist dazu aufgerufen. Nicht nur Beobachter zu sein, sondern auch, dass es uns in den Füßen juckt. Und wir auch sagen, es geht gar nicht anders. Es ist ein innerer Antrieb. Und ohne diesen inneren Antrieb und man könnte auch sagen, ohne Begeisterung geht es ganz schwierig. Und wir kommen dazu gleich noch, ich habe einen absoluten Geheimtipp, wie man in sich selbst diese Begeisterung wecken kann, freilegen kann oder neu entfachen kann. Aber erstmal noch Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Da sagt er ja nicht, ihr sollt meine Zeugen sein oder strengt euch an, sondern ihr werdet. Das ist also nicht nur eine Aufforderung, sondern es ist auch ein Zuspruch. Da steckt wieder dieses drin, es geht nicht anders. Ihr werdet es. Ihr seid es. Zeugen bedeutet, dass man etwas bezeugt, wie in einem Gericht. Man steht in einem Gerichtsprozess und da gibt es ja Zeugen. Und die bezeugen, oh, das habe ich gesehen. Da war eine Schlägerei, da hat ein anderer einen anderen geschlagen, der ist umgefallen und hat sich schwer verletzt. Das habe ich genau gesehen. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel, wo etwas Schlimmes passiert ist. Aber wir sind, vom Prinzip her ist es genau das Gleiche gemeint, wir sind sozusagen Zeugen in einem Gerichtsverfahren, nämlich das Gerichtsverfahren, was ist die Wirklichkeit und was ist das, was Gottes Sache anbelangt? Wer ist der Entscheidende? Nämlich Jesus. Und da sind wir die Zeugen dafür und können sagen und dürfen sagen, es gibt tatsächlich einen Gott, es gibt einen Schöpfer und die Schöpfung, die ist gebrochen, die ist verwundet, aber dieser Gott, der hat Jesus gesandt, um sie wieder zu heilen. Das ist in 30 Sekunden die Botschaft. Aber man kann es auch persönlich formulieren. Ich selber habe diesen Gott erlebt. ich habe das gesehen, ich habe das erlebt. Ich habe früher als Mensch gelebt ohne Gott und ich hatte keinen Sinn. Ich hatte keine Richtung in meinem Leben. Es war nicht ganz verkehrt, mein Leben, aber es war hohl und es war sinnleer. Das ist zum Beispiel das, was mich sehr stark zum Glauben gebracht hat, dass ich ein Leben geführt habe ohne Gott. Und ich habe es als ohne Sinn empfunden. Und dadurch, dass Jesus mich gefunden hat, habe ich Sinn gefunden. Annahme, Vergebung und eine ewige Liebe, die nie vergeht, habe ich gefunden. Und so können wir das bezeugen und können uns hinstellen und können sagen, das ist das, was ich erlebt habe, das ist das, was ich gesehen habe. Ihr werdet meine Zeugen sein. Genauso wie das in der griechischsprachigen, in der jüdischen Kultur damals Paulus gemacht hat, können wir das in unserer Kultur heute machen. Und deswegen spricht Paulus davon, seid bereit, seid wach, seid aufmerksam, zieht die Schuhe an. Guck mal, was für Schuhe ihr anhabt. Also ich habe jetzt so Wanderschuhe an. Sind die Schuhe gut geeignet, bereit zu sein? Also es gibt ja auch Sportschuhe. Man kann ja auch so in der Leichtathletik sich vorstellen, Schuhe, so Läuferschuhe, die so in den Startpositionen stecken. Also man braucht gute Schuhe, um eine lange Strecke zu laufen oder auch einen 100-Meter-Lauf. Brauchst du richtig gute Sportschuhe, ne? Und die besten Schuhe sind die der Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden, also keine Bedrohung. Evangelisation hat nie was mit Bedrohung oder Zwang oder Druck zu tun oder womöglich Eroberung, hat man im Mittelalter gedacht, man muss Leute zwangsbekehren, hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern vom Frieden, das, wonach sich jeder Mensch sehnt, inneren Frieden, dieses Evangelium weiterzutragen. Das sind die Schuhe, die wir brauchen. Geht hin und macht zu Jüngern, ist auch so ein Schlüsselvers, Matthäus 28, wo man auch sieht, es ist einerseits Gott, der wirkt, aber andererseits auch wir, die wir gefragt sind dazu. Und wir bekommen dazu seine Kraft. Was meinen wir, wenn wir sagen Evangelisation? Also ich möchte erstmal die Frage noch mal ein bisschen aufrollen, was? Evangelisation, dieses Fachwort, kommt ja von Evangelium und das heißt gute Nachricht. Und dazu ist es wichtig, wenn wir eine gute Nachricht aufgerufen sind, weiterzugeben, was geben wir überhaupt weiter? Der Begriff heißt freudige Mitteilung und es kann nur freudig sein, wenn Menschen das auch, ich sag mal, innerlich mitempfinden, nachempfinden, für sich erleben, dass es eine gute Nachricht ist. Wenn du überzeugt davon bist, vielleicht aufgrund der biblischen Lehre, dass es eine gute Nachricht ist, aber wenn du selbst das nicht empfindest und so erlebst als befreiende, gute Nachricht, dann wird es auch sehr schwer sein, dass andere Menschen das so empfinden. Du kannst es ihnen zwar erzählen, kannst sagen, es gibt eine gute Nachricht, ja, woher weißt du das? Ja, es steht in der Bibel, das ist auch schon mal gut. Aber es ist wichtig, dass wir uns selbst diese gute Nachricht predigen, dass wir uns selbst dieses Evangelium erzählen. Deswegen treffen wir uns auch hier. Und dass wir uns daran erinnern, warum es eine gute Nachricht ist. Weil es einen Gott gibt, der uns aufgesucht hat, der uns liebt, der uns geschaffen hat, dem wir wichtig sind, aber dem wir nicht nur so wichtig sind, dass es nur um uns geht, nur um uns als Einzelne, sondern dem alle Menschen wichtig sind und die Ganzheit wichtig ist, die ganze Erde im Blick hat. Und das gibt unserem Leben eine Richtung, einen Sinn, ein Ziel, eine Annahme, eine ewige Liebe. Und rettet uns aus der Hölle, rettet uns aus der Verlorenheit. Die Hölle ist ja nicht nur das, was später kommt, sondern das ist ja das, worin wir teilweise jetzt schon sind. Viele Menschen schon, jetzt schon sind. Und daraus gibt es einen Retter. Und die Evangelisation bedeutet die öffentliche Ankündigung, dass etwas überraschend Neues geschehen ist, dass die Welt anders ist. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, der rettet sie vor Korrumpierung, vor Verfall, vor Selbstzerstörung. Und jeder ist eingeladen, das für sich selbst zu entdecken. Und die Aufruf zur Umkehr, wenn man das mal in der Bibel sieht, dann in den alten Übersetzungen steht, dass Jesus umherging, Markus 1, und sagte, tut Buße und glaubt an das Evangelium oder kehrt um. Das kann ja auch schon wieder so bedrohlich klingen, aber es ist eigentlich was total Positives. Umkehr oder Buße ist eigentlich in der biblischen Denkwelt so zu verstehen, deine Art zu handeln, zu hinterfragen und eine bessere Art zu handeln, zu übernehmen. Und Jesus sagt im Prinzip, überprüfe deine Art zu leben und weißt du was, wähle nicht eine schlechtere, sondern wähle eine bessere. Ich habe eine bessere Welt. Ich habe eine bessere Art zu handeln. Wenn ihr nochmal jetzt den Insight anguckt von heute, wenn wir den mal zur Hand nehmen, dann sehen wir, dass da auf der Rückseite ja diese berühmten 5 Buchstaben sind, unsere Grundaufträge. Und ich bin ein riesiger Schlaumeier, also ich bin also sowas von schlau, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe jetzt erst diese Woche gemerkt, dass unser Merksatz Agent umgestellt eigentlich Gnade bedeutet. Das ist doch der Hammer. Was denn? Sogar mit richtiger Rechtschreibung. Ich habe ja mal gesagt, wir sind Gottes Agent mit Schreibfehler, weil wir eine Macke haben. Deswegen mit D geschrieben. Aber das gleiche, die gleichen Buchstabenkombinationen bedeutet ja auch Gnade. Bin ich blöd? Habe ich gar nicht gemerkt. Ist mir jetzt eingefallen. Ist doch toll, oder nicht? Gnade. Das ist doch ein wunderbares Wort, um sich das zu merken, ne? Wollen wir mal zusammen durchgehen. G wie Gemeinschaft, N wie Nachfolge, A wie Anbetung, D wie Dienst und E wie Evangelisation. Also das ist ein super Merkspruch, weil wir dann da tatsächlich auch immer wieder auf das Zentrum zurückgeführt werden, nämlich auf die Gnade. Und was die Sache jetzt mit Evangelisation, was die, sag ich mal, so ein bisschen knifflig macht bei uns, ist, dass wir in einem Land leben, das mehrere Hürden und Probleme hat. Häufig haben Menschen nicht nur eine Hürde, so wie wir früher bei evangelistischen Aktionen und auch bei Gesprächen, habe ich das häufig benutzt, benutze es auch teilweise jetzt noch, dieses Bild von dem Abgrund, wo auf der einen Seite wir sind, auf der anderen Seite ist Gott und dazwischen ist ein Abgrund, du versuchst alles Mögliche, um darüber zu kommen, du versuchst religiös zu sein, gute Leistungen, sonst was, bringt alles nichts, die Sünde ist diese Trennung und du gehst in den Abgrund, du gehst verloren. Das ist auch ein gutes und hilfreiches Bild, aber die Sache ist eigentlich noch komplizierter, weil viele Leute haben noch mehr Hürden, die haben geradezu noch einen Abgrund, der noch vor dem Abgrund ist, weil sie nämlich schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Christsein, mit Christen und mit Kirche. Und das macht die Sache bei uns komplizierter als zum Beispiel in Afrika und Asien oder nicht komplizierter. Dafür gibt es da ganz andere Herausforderungen, aber es ist anders. Weil bei uns ist es wie so eine Katerstimmung. Wir waren mal ein christliches Land, wir sind jetzt ein postchristliches Land, ein nachchristliches Land, aber wir sollen Leute ja einladen, Jesus nachzufolgen. Wir laden aber Menschen ein, Jesus nachzufolgen, die schon ganz viel Erfahrung gemacht haben. Fast jeder kennt schon irgendeine blöde Erfahrung mit einer Kirche oder mit Christen. Das macht die Sache, teilweise gibt es noch größere Hürden, noch mehr Hürden, um zum Glauben zu finden, als wenn man jetzt in Afrika von Jesus erzählt und sagt, es gibt da einen Jesus und der ist zu euch gesandt worden und der liebt euch und der rettet euch. Oh, Jesus, noch nie von gehört. Das ist eine andere Situation. Obwohl teilweise in unserer Kultur jetzt auch schon wieder so viele Menschen aus vielen Kulturen leben, dass man wirklich auch sagen muss, es ist teilweise so, dass Menschen auch den Namen Jesus und von der Person Jesus noch nie gehört haben, auch bei uns. Darf man sich also auch nicht zu sehr da abhalten lassen. Aber ich möchte nur mal sagen, es ist bei uns eine Situation, wo Menschen viele Hürden haben, um zum Glauben zu kommen. Und eine Sache, die ich jetzt euch mal zeigen möchte, ist ein neues Buch rausgekommen aus dem von einem Marburger Transformationsstudienkurs, wo Tobias Falks der Leiter ist und Tobias Künkler, sehr sympathische Vornamen, die Jungs. Dieser Tobias Künkler war bei uns in Bremen in der Zellgemeinde Mitglied und der arbeitet dort auch. Und die sind verantwortlich für diesen Kurs, der dort am Marburger Seminar gelehrt wird. Und die haben ein Buch rausgebracht mit einem weiteren Autor, den ich nicht kenne. Martin Hoffmann, danke. Und dieses Buch, was sie herausgebracht haben, basiert auf einer Studie, die sie im Internet gemacht haben und mit persönlicher Befragung. Man konnte im Internet einen anonymen Fragebogen ausfüllen, warum ich nicht mehr glaube. Also der war für Leute gedacht, die mal gläubig waren und jetzt nicht mehr glauben. Und sie sollten mal aufschreiben, welche Gründe das hat. Sie waren eingeladen dazu. Und diesen Fragebogen im Internet haben anonym ganz viele Leute ausgefüllt. Ich weiß nicht, wie viele, aber so, dass man da eine wissenschaftliche, repräsentative Studie draus machen kann. Und sie haben persönliche Interviewgespräche geführt und die in diesem Buch dargestellt. Warum ich nicht mehr glaube. Und darin kommt heraus, dass es also vier Hauptgründe gibt, warum Menschen nicht mehr glauben. Und das ist das, womit wir es zu tun haben. In unserer Stadt, in Bremen. Der eine Grund ist Moral. Unausgesprochen oder ausgesprochen gibt es in Gemeinden moralische Standards, Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann oder will. Ich soll eine bestimmte Rolle spielen, so sagte zum Beispiel eine Frau, habe ich unterschwellig den Eindruck, ich bin dazu in so eine Ecke gedrängt worden, ich soll so und so sein als Frau, ich trage aber gerne andere Kleidung und schon werde ich komisch angeguckt. Und dann bin ich irgendwann, habe ich dann den Kontakt zur Gemeinde verloren und letztendlich auch den Glauben verloren, weil Gemeinde und Glaube doch ganz oft verbunden ist für Menschen. Also Moral, unausgesprochene oder ausgesprochene Standards, Erwartungen, die in Gemeinden herrschen, die ich nicht bereit bin zu erfüllen oder nicht erfüllen kann, bringe mich dazu, den Kontakt zur Gemeinde zu verlieren und den Glauben aufzugeben. Das haben als also eine der Hauptgründe, warum Menschen nicht mehr glauben. Der zweite Hauptgrund ist intellektuelle Zweifel. Das heißt, das sind also gedankliche Überlegungen. Es gibt diese Hürde auch bei uns, dass man sagt, es gibt doch so viele wissenschaftliche Forschung, so viele Beweise, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und außerdem ein ganz großer Zweifel ist auch die Glaubwürdigkeit der Bibel. Dass man sagt, es gibt diese Bibel, aber das ist doch ein altes Buch und da stecken so viele Widersprüche und Fehler drin und das ist von Menschen verfasst worden. Und letztendlich habe ich, das ist ja alles, das was ich sage, ist ja alles, sind ja Gedanken, die wir auch manchmal haben. Das ist alles legitim, aber das Problem ist, dass Menschen gesagt haben, sie finden über diese Zweifel keinen Ansprechpartner in Gemeinden. Ich habe Zweifel, ob die Bibel überhaupt wahr ist und in der Gemeinde wollte meine Fragen keiner hören. Keiner wollte mit mir ehrlich im Hauskreis darüber reden, sondern es gab nur die fertigen Standardantworten. Ich habe keinen Ansprechpartner gefunden, wirft auch ein sehr bedenkliches Licht auf Pastoren. Ich habe Bücher gelesen, ich habe mich informiert im Internet, ich habe meine Zweifel nicht diskutieren können. Ein weiterer Grund, eine Hürde, die Menschen abhält dazu, weiter zu glauben. Der dritte Punkt ist die Gottesbeziehung, die Beziehung zu Gott selbst. Ich bin einfach von Gott enttäuscht. Das ist der dritte Hauptgrund, warum Menschen in unserem Land den Glauben aufgeben. Ich bin von Gott enttäuscht. Warum? Weil ich selbst oder weil andere Schicksalsschläge erlebt haben, die ich nicht in Verbindung bringen kann mit meinem Bild von Gott. Das passt für mich nicht zusammen. Wie kann man von einem liebenden, guten Gott reden und es gibt so viel Schreckliches bei mir oder bei meinen Freunden und Bekannten. Ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe lange durchgehalten, ich bin im Gottesdienst gegangen, ich habe innerlich gekämpft, aber anscheinend scheint für mich Gott nicht real zu sein. Dann gibt es Zeugnisse im Gottesdienst, dann erzählen Leute, was sie Tolles mit Gott erlebt haben. Ich erlebe das anscheinend nicht. Darum bin ich so enttäuscht und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das ist der dritte Punkt, Gottes Beziehung. Der vierte Punkt ist Identität. Ich bin älter geworden, die Art und Weise, wie ich glaube, passt nicht mehr zu mir. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, ich habe an Gott geglaubt, aber ich habe mich verändert. Ich habe mich verändert und habe das Gefühl, nur weil ich jetzt gewisse Wandlungen erlebt habe, passe ich auf einmal nicht mehr rein. Ich darf nicht mehr, irgendwie ist für mich kein Platz mehr. Ich habe mal an Gott geglaubt, sagt einer der Befragten. Im Lauf der Pubertät habe ich gemerkt, dass ich homosexuell bin. Ich habe mich dann geoutet, ich habe mich dann dazu gestellt und die Menschen in der Gemeinde sind sehr liebevoll damit umgegangen. Aber dann habe ich gemerkt, der Lebensstil passt nicht zu dem, was die Gemeinde von mir erwartet. Selbst wenn alle freundlich sind und verständnisvoll, merkte ich doch, ich passe da nicht rein. Und als Ergebnis habe ich mich von der Gemeinde und auch von diesem Glauben abgewandt. Hart, finde ich, das zu hören. Das ist auch wirklich eine harte Umfrage. Und in diesem Buch wird das dargestellt und ich muss sagen, es ist sehr mutig von den Autoren, das zu präsentieren. Und es ist schmerzhaft, das zu lesen, aber es hilft uns, weil es ein Spiegel uns vorhält und unsere wunden Punkte zeigt von außen, von denen, die sich abgewandt haben vom Glauben. Und ich glaube, dass wir... Dass das sowas Spektakuläres ist das jetzt gar nicht, bin ich der Meinung, sondern viele in unserem Land haben solche Erfahrungen gemacht und wir alle können auch komische Erfahrungen erzählen, die wir gemacht haben mit Gemeinde und mit Christen. Und das müssen wir in Betracht ziehen und daher können wir, glaube ich, nicht so naiv und unverblümt massenweise evangelisieren, wo Menschen jetzt ganz neu erweckt werden und eine neue Botschaft hören, die sie noch nie gehört haben. Abgesehen jetzt, wie gesagt, von dem Punkt, dass auch viele jetzt aus anderen Kulturen hier leben, die wirklich tatsächlich noch nie davon gehört haben. Wie können wir das machen, dass wir trotzdem in einem solchen Land leben und trotzdem, obwohl Menschen richtig genervt sind vom christlichen Glauben und enttäuscht sind, wie kann das gelingen, dass wir trotzdem Menschen dazu einladen, Jesus nachzufolgen? Wie kann das uns gelingen, dass wir trotzdem auch dieses innere Brennen wieder entfachen in uns? Dass wir weitermachen? Und warum soll das überhaupt so sein? Also ich ratter nur kurz durch, warum es so sein soll. Der erste Punkt ist, weil wir in Gottes Mission eingebunden sind, einbezogen sind. Es ist Gottes Mission. Gott ist die ganze Zeit aktiv in unserer Stadt. Er wirkt, er ist wirklich da und er handelt. Und er hat ein riesiges Verlangen danach, Menschen zu finden. Er wird ja als der gute Hirte beschrieben, der Menschen sucht und er möchte Menschen finden. Aus der Dunkelheit ins Licht bringen. Er möchte sie erlösen. Er möchte sie auf einen Weg bringen der Erlösung. Und er möchte sie gerne umarmen und ihnen Vergebung schenken. Das ist der eine Grund. Ein zweiter Grund ist, weil wir Gott ehren wollen, zur Ehre des Vaters. Man denkt immer so, ja, wir müssen die Menschen retten. Das ist häufig früher so gedacht worden, man muss Menschen retten, aber das ist gar nicht der Hauptgrund. Wir retten sowieso keine Menschen. Aber zur Ehre Gottes, weil Gott wird verherrlicht und geehrt, wenn wir weitergeben, was er uns geschenkt hat. Das dient also zu seiner Aufmerksamkeit und zu seiner Achtung und seiner Ehre, wenn wir lebendig sind, wenn wir aufwachen, wenn wir begeistert sind und sagen, ich möchte auch gerne andere einladen. Es dient zu seiner Ehre. Und wenn wir beten, dein Reich komme, deine Prioritäten, das, was dir wichtig ist, soll hier auf der Erde geschehen wie im Himmel, dann bedeutet das, wir stellen uns auch selbst zur Verfügung dazu, ein Teil davon zu sein. Aber ohne Begeisterung geht es nicht. Und jetzt möchte ich den Geheimtipp geben. Wie kann es gelingen, dass wir diese Begeisterung, wie Paulus sie hatte, und angesichts so einer Umfrage, die wir hier sehen, wie kann es gelingen, diese Begeisterung neu zu entfachen und in uns selbst zu sehen? Und mein Geheimtipp ist, begib dich zu Menschen, die begeistert sind, die dieses innere Brennen haben. Und pflege viel Kontakt mit Menschen, die von Jesus überzeugt sind. Das ist das beste Geheimrezept, meiner Meinung nach, wie man sich anstecken lassen kann von einem begeisterten Blick auf Jesus und von einer Begeisterung auch andere einzuladen. Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt. Wir hatten ein Ranger-Treffen, Doro Friedemann und Andi Faustmann und ich. Wir waren in Hamburg von Freitag auf gestern zu einem großen überregionalen Ranger-Leitungstreffen, wo 130 Leiter aus der ganzen Region zusammen waren. Und da war am Freitagabend der Präses, der Pfingstgemeinden in Deutschland als Redner dort und hat gepredigt. Und es waren viele Bekannte, die wir wieder getroffen haben. Und ich habe mich heimlich direkt nebeneingestellt bei der Essensschlange, mit dem ich zusammen im letzten Jahr das NTC, das Pfadfinder Grundausbildungscamp, als Leiter zusammen, wo ich also mitgearbeitet habe mit ihm. Und ich habe mich heimlich einfach neben ihn gestellt und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, auch nicht über heute, was ich euch sage jetzt, sondern es ist automatisch passiert. Warum? Weil es ein absolut begeisternder und begeisterter Jesus-Nachfolger ist, der so, wenn er erzählt, so wache Augen hat, die Augenbrauen gehen so hoch und der voller Begeisterung sprüht und voller Freundlichkeit und Annahme und man merkt einfach, wie es alles in ihm lebt. Und ich liebe es, ihm zuzuhören. Das macht mir so einen Spaß. Und dann habe ich einfach nur da gestanden. Und es ist ganz wichtig, sich anzugucken dabei. Kennst du, wenn also Babys oder Kleinkinder das nachahmen, was die Großeltern ihnen zeigen oder was die Eltern zeigen, ist ganz wichtig der Gesichtskontakt. Das heißt, du guckst ein Kleinkind an, ein Baby an, die Augenbrauen gehen hoch. Auf einmal gehen die Augenbrauen vom Baby hoch. Die Mundwinkel gehen hoch. Auf einmal gehen die Mundwinkel vom Baby hoch. Das ist nicht geschauspielert. Verstehst du? Das ist nicht abgekupfert. Das ist kein Fake. Das ist real. Das überträgt sich. Auf einmal, oh, große Augen. Das Kind auch, oh, große Augen. Oh, die Geschichte ist ja toll. Wahnsinn. Aber wenn du da so sitzt und dann so, ja, Jesus, ja, ist toll. Und immer die gleiche Tonlage. Die Augenbrauen gehen nicht hoch. Die Mundwinkel bleiben immer gleich. Dann wird's ganz schwierig. Und deswegen, ich kenne sowas ja auch, dass ich nicht begeistert bin. Ich habe auch meine Phasen, wo ich überhaupt nicht enthusiastisch bin. Aber umso wichtiger ist es, sich neben einen zu setzen, der begeistert ist. Und ich glaube, das war auch der Schlüssel von Paulus. Wie hat Paulus es geschafft, andere zu begeistern? Der hat ja massenweise Menschen begeistert für Jesus. Viele haben sich bekehrt durch ihn. Viele Gemeinden sind gegründet worden. Es ist eine ganze Massenbewegung geworden durch Paulus. Warum? Nicht, weil er sich hingestellt hat und gesagt hat, pass auf, liebe Leute, ich habe drei Rezepte, wie ihr begeistert sein könnt für Jesus. Ne? Ich schule euch jetzt mal. Ihr müsst das machen, was machen, das machen. Nein, das hat einfach angesteckt. Er sprühte. Und dieser innere Zwang, der Drang nach außen, die Augenbrauen gingen hoch, die Mundwinkel gingen nach oben, die Arme bewegten sich mit, die Betonung war da. Und das hat sich übertragen. Und genau wie mit Kleinkindern. Auf einmal saßen und standen, oh, oh, Jesus, oh, Mensch, am Kreuz, auferweckt, zur Rechten Gottes, der Herr der Welt. Oh, was ja, und da, so, verstehst du, das ist der Schlüssel. Und deswegen such dir jemanden, den du kennst, der begeistert ist für Jesus. Und wenn dir keiner einfällt, dann habe ich eine ganz schlechte Nachricht. Das ist jetzt heute Morgen eine ganz üble Nachricht für dich. Dann tut es mir leid, dann musst du es jetzt machen. Dann bist du gefordert. Wenn dir keiner einfällt, der begeistert von Jesus ist, dann sei ab jetzt du begeistert von Jesus. Das kann ich dir nicht ersparen. Dann musst du es alleine, die Begeisterung entfachen. Aber das ist das Beste, was ich kenne, das beste Rezept. Wirklich die Nähe von solchen Menschen. Aber ich wette, du kennst welche. Es muss ja immer nicht so ausdrucksstark sein, wie ich es jetzt vorgemacht habe. Aber ich wette, du kennst welche, die eine innere Bewegung und innere Berührung haben mit Jesus, die sich überträgt. Ja? Also von daher, das wäre also mein Wunsch und meine Bitte und auch mein Gebet, auch dass der Heilige Geist das uns schenkt als Gemeinde. Weil das einer unserer 5 Grundaufträge ist. Wir wollen Menschen zu Jesus Christus führen. Und führen heißt nicht zwingen oder bedrängen oder sonst irgendwie was, sondern wir wollen sie einladen, auch Jesus nachzufolgen. Und ganz praktisch kannst du das tun, indem du Menschen einlädst. Wir wollen in diesem Halbjahr, im ersten Halbjahr, wollen wir einen Glaubensschnupperkurs anbieten. Ich weiß ehrlich gesagt zeitlich noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Wir haben in der Gemeindeleitung diese Woche darüber gesprochen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es hinkriege, weil ich im Moment die Zeit dafür gar nicht finde. Geplant ist es, es steht auch im Jahresplan. Wir haben 10 Abende geplant, 10 Wochen lang einen Schnupperkurs, wo man Leute einladen kann, sagen kann, das ist jetzt mal ein Kurs, Glaubensgrundkurs. Komm dazu, wir haben das vor 2 Jahren gemacht, es waren ungefähr 20 Leute da und wir haben dadurch wunderbare Kontakte gewonnen und gute Erfahrungen gemacht. Und wir wollen es wieder machen. Ich kann aber noch keine genauen Daten sagen und ich kann auch noch nicht ganz genau sagen, wie viele Abende es werden. Eventuell ist es auch denkbar, dass wir einen Crashkurs machen. Das heißt also einen Intensivkurs Freitag, Samstag, Sonntag und dann ist es ein Wochenende. Ich kann also bis jetzt noch kein Datum verkünden, aber ich kann sagen, in diesem Halbjahr ist geplant, dass wir einen so einen, da steht Alpha-Kurs, anbieten. Ja, das ist also eine Möglichkeit, Menschen einzuladen. Die zweite Möglichkeit ist, das noch ein bisschen weiter weg, Jugendliche einzuladen. Und zwar, wir wollen als Jugend hier der Christusgemeinde wieder solche Abende anbieten im zweiten Halbjahr, die wir schon einmal hatten vor 3 Jahren, wo Lara ja auch und Jürgen dann dazugekommen sind und auch einige andere, dass wir Jugendliche speziell ansprechen wollen und einladen wollen. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, also ich hoffe, ihr könnt noch einen kleinen Moment, könnt ihr noch, sag ich jetzt einfach mal so, ich glaube, das kann man noch verkraften. Ich wollte euch nämlich gern was zeigen, vielleicht kennt ihr den, eine ganz andere Möglichkeit. Und zwar kann man natürlich auch das Internet nutzen und auch Menschen dazu einladen, Jesus nachzufolgen. Das macht zum Beispiel jemand, den ihr vielleicht kennt. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich habe ihn gefragt. Entschuldigung, Andi, ich muss dich mal eben abwürgen. Aber das ist auch eine Weise, wie wir als Gemeinde evangelisieren. Andi Faustmann hat einen eigenen Kanal im Internet eröffnet, so nennt man das. Das ist ein Videokanal auf diesem Internetportal YouTube. Den kann man auf der ganzen Welt anklicken und Andi Faustmann im Fernsehen gucken. Und Andi Faustmann setzt sich auseinander mit Fragen des christlichen Glaubens. Ist natürlich eine super Sache. Kann man also ganz toll auch in Diskussion kommen und Andi erzählt manchmal, was er da für Rückmeldungen kriegt, auch sehr, sehr kritische Rückmeldungen. Und er wagt sich aus der Deckung und geht sozusagen mit dem Glauben auf die Straße. Eine ganz super Möglichkeit. Eine weitere jetzt anstehende Möglichkeit, doch mal wieder von Surf the City zu sprechen, ist wahrscheinlich schon befürchtet, aber wir kommen langsam wieder in die heiße Phase der Aktionswoche Surf the City im April, erste Ferienwoche der Osterferien, und da werden wieder in der ganzen Stadt verschiedene Projekte stattfinden. Und Surf the City ist ja ein soziales Projekt, soziale Kurzzeiteinsätze. Darum geht es. Wir arbeiten mit Einrichtungen zusammen. Und da gibt es verschiedene Projekte und trotzdem hat es auch etwas Missionarisches. Und zwar, weil wir nämlich wahnsinnig intensive, tolle Beziehungen und Kontakte pflegen in unserer Stadt. Weil wir nämlich raus aus diesem Gebäude gehen, weil wir nämlich auf der Straße sind, weil wir nämlich da sind, wo die Kinder sind mit Beeinträchtigungen, weil wir da sind, wo die Problemzonen sind, wo kaputte Räume sind, wo eine fantastische soziale Arbeit geleistet wird, aber der Lack ist von den Wänden abgeblättert und wir müssen die Wände neu streichen. Weil wir da sind, wo das Leben ist, in unserer Stadt. Und wir lernen Gott dort finden. Wir als Christen, ich erlebe das, dass ich dort Gott treffe. Hätte ich gar nicht gedacht. Und man hat manchmal auch ganz tolle Gespräche und Begegnungen. Also hier die aktuelle Projektliste, die ist jetzt für dieses, das ist jetzt alles schon im Internet unter surfthecity-bremen.de. Hier ist zum Beispiel ein Renovierungsprojekt Wilder Westen in Gröpeling, eine tolle Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Hier gibt es ein tolles Projekt, ein Grundstück von einem, das ist das erste Mal, internationaler Gartenverein in Walle, ja, wo habe ich noch nie von gehört. Die arbeiten jetzt also auch mit uns zusammen und da soll ein Zaun drum gezogen werden, weil immer ständig ungebetene Gäste das Gemüse ernten und die Hunde zwischen den Beeten spazieren führen und das also nicht so toll ist und da soll ein Zaun gezogen werden. Auch ein tolles Projekt. Verschiedene andere Projekte hier in einem Drogenrehabilitationshaus soll renoviert werden. Dann eine Renovierung von einem Funpark für Jugendliche. Frühjahrsputz, Buddeln, ganz tolles Projekt möchte ich euch zeigen, gerne hier. Das begeistert mich, also begeistert ist jetzt vielleicht fast das falsche Wort, aber das bewegt mich. Ich habe gerade meinen Zeiger verloren, egal. Ach nee, ist ja hier. Dieses hier, kann das jemand erkennen, was das ist? Richtig, das sind Steine und das sind speziell Stolpersteine, die es in unserer Stadt gibt. Pflastersteine, die sind aus Messing. Und glänzen ganz toll und da drin eingraviert sind die Namen und Daten von jüdischen Mitbürgern, die durch die Nazi-Herrschaft umgebracht worden sind, vernichtet worden sind. Und diese Pflastersteine, darum geht es also, auch zum Beispiel in Bremen-Nord gibt es mehrere. Und diese Pflastersteine, die verwittern mit der Zeit, da gehen Leute drüber und die müssen gepflegt werden. Und da gibt es ein Team, man kann sich einen Tag aussuchen, die ganze Woche über gehen Teams durch die Stadt mit einer Zahnbürste, mit einem Lappen und mit einem Poliermittel. Und erst stellt man sich zu diesem Pflasterstein hin, liest Informationen über diese Person, die dort gelebt hat und wie sie umgekommen ist in KZ durch die Nazis. Und dann bückt man sich, macht mit der Zahnbürste die Ritzen sauber und poliert mit dem Lappen diesen Messingstein, damit er wieder glänzt und gut lesbar ist. Dann finde ich ein ganz tolles Projekt. Und da lernt man natürlich auch sehr viel. Und das hier ist bis jetzt mein einziges Projekt von unserer Gemeinde, Spiele aus den Kulturen im Flüchtlingsheim. Hatte ich schon mal erwähnt, dass wir das also vorhaben, dass wir aus verschiedenen Kulturen einfach Leute einladen wollen, im Fegesack, im Flüchtlingsheim ihre Spiele vorzustellen und die dann zusammen zu spielen. Da freue ich mich schon drauf, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ein paar Ideen gibt es auch schon, wie man das Ganze aufziehen kann. Okay, also soweit die vier Möglichkeiten, die ich euch gerne jetzt ganz praktisch vorstellen wollte. Das eine ist einladen, bitte ladet ein zum Alpha-Kurs. Wenn die Termine feststehen, könnt ihr konkret einladen. Jetzt aber schon mal beten und überlegen, wen kann ich einladen. Dann im zweiten Halbjahr zu dem Jugendabenden. Das dritte ist, Andi ein paar Klicks geben auf seinem YouTube-Kanal. Wie heißt der nochmal, der Kanal? Like Christ heißt der. Und das vierte ist, guckt euch doch bitte mal die Internetseite von surfthecity-bremen.de an und schaut euch doch bitte mal diese Projekte an und guckt doch mal, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, selbst wieder die Begeisterung zu erfahren. Denn du triffst dort in den Teams, triffst du garantiert unglaublich sympathisch. Ich habe bis jetzt nur ausschließlich sympathische und nette Menschen kennengelernt bei Surf the City. Also ich habe noch nie irgendwelche unsympathischen, komischen Leute kennengelernt. Erstens sind sie ausschließlich nett und zweitens, du triffst eine ganz hohe Anzahl von Menschen, die auch begeistert sind für Jesus. Und dann stellst du dich daneben und dann brauchst du nicht viel sagen, brauchst einfach immer nur mitgehen. Brauchst einfach nur, ja, gucken, gehst einfach mal mit. Und das steckt automatisch an. Ja? Also das soweit als unser dritter Bereich, Evangelisation. Lasst uns den ganz, ganz stark gewichten, auch in unserer Gemeinschaft, unserem Leben und pflegen und neu hervorheben und diese Schuhe der Bereitschaft anziehen, auch in dieser Woche. Amen.